HR2 Kultur zum Nachhören. Doppelkopf. Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir aus urheberrechtlichen Gründen Musiken, die in der Sendung gespielt wurden, in dem nun folgenden Podcast-Angebot ausblenden müssen.
Heute am Tisch mit dem Schriftsteller Ingo Schulze. Gastgeber ist Alf Menzer. Ingo Schulze hat einen neuen Roman veröffentlicht. 9 Jahre nach dem letzten Roman Adam und Evelyn. Das war damals eine Liebes- und Fluchtgeschichte aus der Endzeit der DDR. Der neue Roman, der heißt Peter Holz. Sein glückliches Leben erzählt von ihm selbst. Spielt größtenteils ebenfalls in der DDR und in dem Land, das nach 1989 davon übrig geblieben ist. Weshalb jetzt wahrscheinlich so mancher wieder die mentale Schublade Wenderoman aufreißen wird. Tatsächlich ist bislang jeder Roman von Ingo Schulze irgendwann als der ultimative Wenderoman etikettiert worden, was den Begriff ja schon mal an sich ziemlich fragwürdig werden lässt. Aber Ingo Schulze, so viel kann man wahrscheinlich schon behaupten, das Thema Wende oder wie immer man das nennen mag, das lässt sie einfach nicht los, oder?
Ja, das ist halt so ein Punkt, an dem man sehr deutlich sieht oder deutlicher als an anderen Punkten, wie das heute geworden ist und wie vielleicht auch die Vergangenheit oder von wo aus man die Vergangenheit betrachten kann. Aber das Buch geht wirklich zur Hälfte bis 89 und die andere Hälfte ist danach. Und das Merkwürdige ist halt, wenn das jemand aus dem Westen macht, da würde man nie auf die Idee kommen und sagen, das ist ein Wenderoman. Aber das ist halt die Zeit, die ich kenne und da gerade diese Unterschiedlichkeit, das finde ich sehr interessant, diese verschiedenen Muster, die da aufeinandertreffen.
Ist das für Sie eigentlich eher komischer oder eher tragischer Stoff, diese Geschichten, die sich um 1989 herum abgespielt haben?
Das durchdringt sich ja immer. Also Komik und Tragik gehört meiner Ansicht nach zusammen. In der furchtbarsten Sache entsteht oftmals eine bestimmte Komik und umgekehrt. Aber mich hat einfach dieser Wechsel von Mustern interessiert und dieser Wechsel von Selbstverständlichkeiten.
Sie schreiben ja offenbar keinen Roman wie den anderen oder den davor, will sagen, Sie suchen immer wieder eine neue, eine besondere Form des Erzählens. Das war der Briefroman in dem Roman Neue Leben, die Verknüpfung von Kurzgeschichten in Simple Stories. Und jetzt in Peter Holz ist es offenbar die barocke Form des Schelmenromans, nach dem Muster Simplicissimus von Grimmelshausen zum Beispiel. Was hat Sie in dieser Form interessiert?
Nee, es ist ja jetzt nicht so, dass ich sage, die Form finde ich gut, sondern ich wollte möglichst an die unsere heutigen Selbstverständlichkeiten herankommen. Also es steht so vieles in Frage und insofern war das für mich eben auch eine Befragung des eigenen Bodens, auf dem man steht, und Selbstverständlichkeiten haben sie ja an sich, dass man sie nicht mehr wahrnimmt, sonst wären es keine Selbstverständlichkeiten. Und so wollte ich nochmal mit einer größeren oder großen Distanz auf den eigenen Alltag blicken, und da ich kein Science Fiction schreiben wollte und jetzt keinen Mondbewohner auf die Erde kommen lassen wollte, habe ich dann zum Picaro-Roman gegriffen, also zum Schelm-Roman, also jedenfalls jemand, der eigentlich sich über alles wundert oder einer ganz eigenen Logik folgt und dadurch eben nicht diesem Common Sense folgt.
Ist ja auch gar keine alte oder eingestaubte Form. Also ich habe mich auch an Forrest Gump erinnert gefühlt beim Lesen. Also auch jemand, der in seiner ganzen unschuldigen Naivität oder scheinbar unschuldigen Naivität, darüber reden wir vielleicht noch, die Verhältnisse eigentlich auch ein ganzes Stück weit entlarvt. Das ist vielleicht das Prinzip dieses Schelmenromans, mit dem man dann ganz gut die Verhältnisse untersuchen kann.
Das hoffe ich. Wobei eben bei dem traditionellen Schelmroman, dann bleibt da doch dieser Schelm relativ abgeschlossen. Da verändert sich nicht so viel. Also ob das jetzt Simplicissimus ist oder auch, wenn man Oskar Mazarat nimmt, der bleibt ja auch klein. Was für mich ein ganz wichtiges Buch dazu war, war auch der Idiot von Dostojewski. Das ist ja auch eine Art Schelmenroman, auch wenn mit anderem Vorzeichen. Das war für mich der Ausgangspunkt, aber eben auch eine Art Entwicklungs. Roman. Vielleicht geht das nicht zusammen, aber ich habe versucht, das zusammenzubringen.
Ist das eine Anstrengung für Sie als Autor gewesen, Ihr größeres, weiterentwickeltes Wissen, das Sie im Vergleich zu der Figur haben, auszublenden und sich nicht über diese Figur zu erheben, die Sie da über 500-600 Seiten die Geschichte zwischen 1974 und 1998 erleben zu lassen?
Nee, im Gegenteil. Also für mich, ich war froh, als ich diese Figur hatte und habe sie dann eigentlich losgeschickt und habe die so vor mir hergeschoben und war immer selbst dann neugierig, wie würde ich jetzt in dieser Situation reagieren. Und das, ich merkte immer dann, wenn sie meinen eigenen Erfahrungen folgt oder sag mal so, wie ich damals reagiert hätte, also so normal reagiert hätte, was auch immer das ist, dann wurde es langweilig. Und ich musste wirklich ihrer doch ziemlich radikalen Logik folgen. Und das, hoffe ich, ist stimmig geworden und hat, also für mich hat es schon eine ganze Menge Erkenntnis produziert.
Über Peter Holz und was ihn antreibt, werden wir gleich noch sprechen, aber zum H2-Doppelkopf gehört immer auch Musik, die unsere Gäste mitgebracht haben. Der erste Titel, der aufliegt, ist von dem englischen Sänger Morrissey, ehemaliges Mitglied der Band The Smiths. World Peace is none of your business. Der Weltfrieden hat mit dir eigentlich nichts zu tun. Warum der Titel, Ingo Schulz?
Ich habe ihn natürlich für dieses Buch ausgewählt und der Kalte Krieg spielt eine große Rolle und Peter will lange Zeit Berufsunteroffizier werden und hat da auch eine ganze Menge triftige Gründe und ich glaube, oder leider Gottes, diese Krieg- und Friedenproblematik ist ja heute ganz genauso aktuell und das ist eine sehr gute künstlerische Antwort darauf.
Is none of your business. Work hard and sweetly pay your taxes, hieß es da. Morrissey war das im H2-Doppelkopf. Ingo Schulze ist heute mein Gast und wir sprechen über seinen neuen Roman Peter Holz, sein glückliches Leben, erzählt von ihm selbst. Dann lassen Sie uns mal über Peter Holz sprechen, Ingo Schulze. Was ist das für einer? Er ist Jahrgang 1962, also im selben Jahr geboren wie Sie. In welchem Verhältnis steht sein glückliches Leben zu Ihrem Leben?
Eigentlich erstmal nur, dass der Hintergrund übereinstimmt, Jahrgang und ungefähr so die Gegend. Also ich bin ja in Dresden aufgewachsen, er wächst dann hauptsächlich in Berlin auf, aber ich fand das einfach einfacher, da weiß ich bei den Jahren immer noch so ziemlich genau oder besser Bescheid, als wenn ich das jetzt ihn älter oder jünger mache. Aber er ist jemand, der ein Heimkind, vermeintlich keine Eltern mehr und er ist vollkommen vom Kommunismus überzeugt und denkt auch, dass er den noch zu seinen Lebzeiten vielleicht erleben wird und dementsprechend verhält er sich. Also er ist nicht korrumpierbar durch irgendeinen Egoismus, sondern sein Bestreben liegt darin, das Glück für alle zu wollen. Also er will stets das Gute.
Was war das eigentlich für eine Generation, die Menschen, die 1989 dann so Mitte 20 waren, so wie Sie, die also praktisch gerade mit ihrer Berufslaufbahn begonnen hatten, als dann diese epochalen Umstürze stattfanden? War das eine besonders prekäre Situation oder hat man die eher als die ganz große Chance zu einer Zeit begriffen, als man sie noch ergreifen konnte?
Also das war natürlich für jeden anders, aber vom Alter her war das natürlich mit die beste Ausgangsposition. Also man hätte, wenn man das gewollt hätte, nochmal studieren können oder das eine oder andere nochmal neu lernen. Aber man war von der Ausbildung her, die in aller Regel recht gut war, befähigt und konnte dann loslegen. Das war schon eine gute Situation. Also für viele, die dann so in der Schule waren, die erlebt hatten, wie die Lehrer von einem Tag auf den anderen umschwenkten, das hat, glaube ich, eine große Verunsicherung gebracht. Und andere steckten schon doch zu tief vielleicht in der DDR drin oder hatten eben auch schon Familienleben und waren also gebunden, ne, und dadurch auch gewisser Weise unflexibler. Also vom Alter her war das eigentlich eine ganz gute Ausgangsposition.
Peter Holz war ja eigentlich zu dem Zeitpunkt noch ziemlich gerade auf dem von der DDR vorgegebenen Karrieretrack. Der hatte schon mit 12 Jahren ein sehr ausgeprägtes sozialistisches Bewusstsein, wie er auch jedem gerne zur Kenntnis gibt, damit auch sehr viele Leute nervt. Für den war 89 erstmal doch ein Punkt, wo er ganz stark umdenken musste.
Ne, eigentlich nicht. Er ist ja einer, der sagt, das ist jetzt die Revolution, die den Sozialismus zum Kommunismus öffnet. Er geht ja schon sehr früh an die Grenze und sagt, also das ist so peinlich, wenn wir jetzt die Grenze nach den Ungarn öffnen. Das muss vorher passieren. Und natürlich soll man sich ein Bild vom Kapitalismus machen und dann wird man überhaupt erstmal die wirklichen Vorteile des Sozialismus begreifen. Also, dass eben jeder eine Arbeit hat, jeder eine kostenlose medizinische Betreuung und keine Existenzängste, keine Zukunftsängste. Und jetzt kommt sozusagen wirklich noch der Wind der Zukunft hinzu, eine wirklich demokratisches System. Und das und die Wirklichkeit schien ihm ja auch wirklich recht zu geben. Es gab einen großen demokratischen Prozess, dass in den Betrieben die Direktoren, Direktorinnen neu gewählt wurden, an der Uni wurde neu gewählt, in den Theatern. Nicht überall, das hat auch nicht überall geklappt und es gab Ungeschicklichkeiten und Seilschaften und so weiter, aber es war doch ein wirklich basisdemokratischer Aufbruch, der dann natürlich mit dem Beitritt abgebrochen wurde.
Und auch für ihn kommt es ja dann ganz anders. Darüber werden wir noch zu sprechen kommen, gerade über die Zeit nach 89, die ja den zweiten Teil Ihres Romans betrifft. Lassen Sie uns nochmal bei der Konzeption dieser Figur bleiben. Wir können ja mal beim Namen anfangen. Der setzt ja nicht unbedingt nur positive Assoziationen frei. Ich habe da selbst für meine empirischen Forschungen gemacht und die meisten verbinden mit dem Namen Peter Holz entweder Holzkopf ist so eine Reaktion oder Pinocchio, die Lügenfigur.
Nee, für mich war Peter natürlich ist so ein Name, der vielleicht so der männliche Vorname schlechthin von Petrus und Peter und der Wolf und Peterchens Mohrenvater. Und also ich kenne so viele auch, die Peter heißen. Und es ist natürlich auch das Gegenteil vom, also Petrus, der Stein und der Fels, auf den gebaut wird, und andererseits Holz, das Brennbare. Aber eben auch eine gewisse Steifheit, weil das ja Holz mit TZ geschrieben ist, also auch etwas Einfältiges. Ja.
Ein Detail müssen Sie mir erklären, aus dem bin ich nicht ganz schlau geworden. Er ist ein Föhnfetischist. Also sein Lieblingsgegenstand ist der Föhn und er versucht immer, den neuesten, besten oder schönsten Föhn zu bekommen. Woher kommt das?
Das kann ich auch nicht erklären, aber er ist ja jemand, der, wie gesagt, im Heim aufwächst. Da gibt es dann immer nur ein oder zwei Föhne dann für alle und hat sozusagen nicht das, was man in einer normalen Familie hat, da so an Zuwendung. Und offenbar beschert ihm diese warme Luft, die er sich dann eben nicht nur auf die Haare, sondern auch ins Gesicht oder an den Hals oder an die Schultern lenkt, ein gewisses Wohlbehagen. Und das zieht sich durch und damit beruhigt er sich auch immer mal.
Ingo Schulze ist heute zu Gast im HR2 Doppelkopf und wir kommen zur nächsten Musik. Das ist Musik von Victor Jara, chilenischer Liedermacher, 1973 am 11. September von den putschenden Militärs ermordet. Und diese Musik spielt auch in dem Roman eine Rolle.
Nee, er ist, glaube ich, am 16. September ermordet worden, nachdem man ihm dann die Hände gebrochen hat und auch gefoltert hat und ich glaube mit 44 Schüssen hingerichtet. Das war schon ein sehr einschneidendes Erlebnis, dieser 11. September 1973, weil das ja diese Unidad Popular, das war ja doch auch eine große Hoffnung, also jetzt nicht nur für Südamerika, sondern eben auch auf einem ganz liberalen, freieren Sozialismus. Und ich glaube, es war auch für die westliche Linke insofern ein Einschnitt, dass man merkte, so ein gewaltloser Übergang zum Sozialismus ist offenbar doch nicht möglich. Also für Italien spielte das, glaube ich, eine große Rolle. Und das war schon eine Erschütterung, die bis heute irgendwie geblieben ist.
Und in dem Roman gibt es eine Freundin von Peter, Petra, und deren Freund Carlos, dessen Eltern, also es ist sehr weit dann von ihm doch weggerückt, aber immerhin die waren Bekannte von Victor Jara und dieser Carlos soll seine Hand mal berührt haben.
Naja gut, das ist natürlich dann auch viel Mythenbildung, aber ich meine, chilenische Immigranten waren ja bei uns sehr, sehr präsent und die noch amtierende Präsidentin von Chile war ja auch in der DDR als Immigrantin. Und als ich das erste Mal in Südamerika war, das war Ende der 90er Jahre, hörte ich plötzlich wieder Dinge, die ich 10 Jahre vorher das letzte Mal gehört hatte. Also das von da aus sieht die Welt dann doch noch ein bisschen anders aus.
Por cantar, ni por tener buen amor.
Das war der chilenische Liedermacher Victor Jara, Manifesto hieß der Titel. Und das war ein Wunsch meines heutigen Gastes hier im H2 Doppelkopf, ein Wunsch des Schriftstellers Ingo Schulze. Peter Holz, sein glückliches Leben erzählt von ihm selbst, heißt der neue Roman von Ingo Schulze. Und dieser Peter Holz ist für mich eigentlich erst nach einer gewissen Lektürestrecke richtig fassbar geworden. Und zwar an dem Punkt, an dem ich mir zurechtgelegt habe, dieser Peter Holz, das ist ein überzeugter Opportunist. Das hört sich irgendwie paradox an, aber für mich ist es das. Er wechselt ständig seine Auffassung, seine Richtung. Also er wird vom Sozialisten zum Christen, er wird zum Kapitalisten und letztendlich dann auch zum Antikapitalisten, aber macht das immer hundertprozentig.
Ja, ich weiß nicht, ob das ein Opportunist ist. Also er sieht, also er wird ja dann missioniert. Evangelikale gab es auch in der DDR kurioserweise und findet das dann aber eigentlich eine ganz gute Ergänzung zum Kommunismus. Er will ja dann, als er in die Ost-CDU eintritt, eigentlich will er in die SED eintreten, aber dann nehmen sie ihn nicht und dann tritt er in die Ost-CDU ein und sagt, eigentlich sollten die ja doch irgendwie christlich-kommunistische Demokraten heißen. Dann ist diese blöde Übereinstimmung mit dieser West-CDU weg und das empfindet er als eine Ergänzung. Und dann ist er natürlich auch von dieser Bürgerbewegung, wo er eben, wie gesagt, glaubt, jetzt öffnet sich dieses Verkrustete er endlich zum Kommunismus hin. Und dann ist er natürlich aber auch durchaus schockiert, was daraus wird und sagt, also hier verraten, hat das Volk handelt gegen seine eigenen Interessen und eigentlich ist er völlig niedergeschlagen und dann wird aber an sein Verantwortungsbewusstsein agitiert. Man muss ja sagen, er hat sich in der DDR sehr um verfallene Häuser gekümmert und also das als eine sozialistische Aufgabe angesehen und er wacht als mehrfacher Immobilienmillionär im Westen auf und er wird immer reicher und immer reicher. Und dann, er kann damit erstmal nicht viel anfangen und dann versucht er das eben zu nutzen und denkt, vielleicht ist der Kapitalismus der bessere Weg zum Kommunismus. Also er will letztlich schon immer auch, also er hält schon an diesem Ziel fest, dass er will immer das Gute, nur eben es passiert unter verschiedenen Vorzeichen.
Könnte man sagen, dass Peter Holz jemand ist, der die Anforderungen oder die Parameter des jeweiligen Systems vollkommen ernst nimmt? Und damit aber auch ein Problem darstellt für das jeweilige System, weil er eben die blinden Flecken und die Defizite dieses Systems dadurch auch schonungslos offenbart.
Da bin ich Ihnen sehr dankbar für die Formulierung. Also stimme ich gerne zu. Also ich würde sagen, er nimmt das jeweilige System beim Wort, ja.
Auf der anderen Seite gibt es auch Momente in dem Roman, da wird Peter Holz gerade in seinen jugendlichen Jahren auch zum Denunzianten gegenüber einem Mitschüler. Also er stellt den in der Klasse zur Rede, gerade auch hinsichtlich dessen, was seine Eltern gesagt haben. Und das geht böse aus, sowohl für den Mitschüler wie auch für die Eltern. Und er hat auch was Spießerisches, nicht? Also es gibt eine Szene, da pflaumt er Klassenkameraden an, dass die über den Rasen gehen und er sagt, man müsse doch diesen Rasen als Gemeingut wirklich besser nutzen und schützen und achten. Das hat schon was unglaublich Spießiges.
Er ist halt konsequent. Er sieht das, erschrickt ja selbst über das, was es dann ausrichtet. Er empfindet sich überhaupt nicht als Denunzianten, sondern er ist der Einzige, der ihm mal offen sagt und ihm helfen will und sagt, du kannst doch jetzt nicht wirklich behaupten, bei uns gäbe es keine Demokratie, aber im Westen. Und dann zählt er eben auf. Im Westen, die werden da doch alle von denselben Konzernen unterstützt und bei uns ist das doch ganz anders. Also er will helfen und dieser, den er da denunziert, wird ja dann später doch sein bester oder einer seiner Freunde. Also und dieses Spießige natürlich. Andererseits kann man natürlich argumentieren, ja, warum soll man einen Rasen ruinieren? Ich hätte ihm auch einen Vogel gezeigt, aber es hat doch, ich hoffe, es bleibt plausibel, eben weil er betrachtet ja, das sagt ja, das haben wir geschaffen, warum ruinieren wir das? Also er findet, dass das Gemeineigentum wirklich, also er empfindet das wie sein ureigenstes Eigentum und das hat ja auch was für sich. Gut, beim Rasen, da kann man drüber streiten, aber warum nicht?
Könnte man sagen, dass er auf gewisse Weise aber schon sozial untauglich ist, weil ihm die Ironie fehlt und auch diese Geschmeidigkeit, die es braucht in einer Welt, die einfach nicht perfekt ist, wo man Kompromisse eingehen muss, wo man auch Rücksicht auf die Unvollkommenheit der anderen nehmen muss. Das kann er nicht so richtig.
Das kann er nicht, ja. Das ist das, was ihn, glaube ich, interessant macht, weil wir können das andere immer viel besser. Und das war, es ist, glaube ich, ein Merkmal von ihm und deshalb kann er einem auch wirklich auch auf die Nerven gehen.
Es gibt eine fantastische Episode, auch noch in seiner DDR-Jugend. Da wird er Sänger einer Band, die Arbeiter- und Widerstandslieder in Punkrock-Versionen spielt. Aber auch da erkennt er das Subversive daran überhaupt nicht.
Nee, also er wird eigentlich zu so einer Art Orpheus, weil er da zu so einer jungen Gemeindesitzung mitgeschleppt wird und seine Stiefschwester sitzt da unten und er gerät da in so einen Raum, wo so eine Kirchenband spielt und die haben keinen Sänger und fragen, was kannst du denn singen? Und der kann halt immer nur Arbeiter und Kampflieder und ist im Stimmbruch und drängt sich da nicht auf, aber die sagen, sing mal. Und der eine kapiert, der merkt, was da drin ist und so wird da der Punk erfunden und er in diesem Text vom Oktoberclub, das richtet er eigentlich an seine Schwester da unten im Keller der jungen Gemeinde und versucht sie da raus zu singen und so entsteht halt der Punk.
Wir hören jetzt einen solchen Titel von der Band Feeling B. Was war das für eine Band?
Ja, das war so eine DDR-Punk-Band. Die fuhren in so einem alten Bus durchs Land und spielten überall, wo sie durften oder auch nicht. Und es gab einen Film dann, oder eigentlich zwei Filme, in denen sie auftauchten und dadurch eigentlich auch über diesen Kreis hinaus bekannt wurden. Und zwei von diesen Feeling B-Leuten sind ja dann später bei Rammstein gelandet. Mir gefallen sie als Feeling B noch besser.
Also, da müssen die H2-Kulturer jetzt ganz stark sein.
Ja, festhalten.
Wir hören jetzt den Titel Artig von Feeling B. Artig von und mit den Feeling Bees, ostdeutscher Punkrock aus den 80er Jahren, ein Wunsch von meinem heutigen HR2-Doppelkopf-Gast von Ingo Schulze. Eine wichtige Phase der politischen Entwicklung, die lassen Sie Peter Holz dann eigentlich verschlafen. Peter Holz erlebt den Auftritt Helmut Kohls in Dresden am 19. Dezember 1989. Diese große Rede, auf der Kohl dann plötzlich das Thema Wiedervereinigung ganz massiv eigentlich erst ins Gespräch bringt. Peter Holz hat dann einen Unfall, er fällt ins Koma und wacht 6 Monate später wieder auf. Warum gönnen Sie ihm diese Atempause?
Er ist ja ein persönlicher Berater oder Adept von dem neuen Ost-CDU-Vorsitzenden Joachim Lefebvre und ist dann ganz nah dran an den Dingen. Und mich hat auch schon fasziniert, dass ja die westdeutschen Parteien hatten ja dann alle im Osten ihre Pendants und die CDU hatte das lange nicht. Und erst Ende Januar, Anfang Februar fand dann Ost und West zusammen. Das ist ganz interessant, weil die Ost-CDU auch in jeder Kreisstadt zwei Immobilien anbieten konnte und so eine Wahlkampflogistik. Also das ist ein ganzer Themenkomplex, der, glaube ich, da eine Rolle spielt und den ich sehr interessant finde, weil ich denke, es hätte manches auch noch anders kommen können, wenn eben Peter Holz nicht vor das Auto gelaufen wäre. Er hätte dann ziemlich gestört da oben in dieser Etage. Und ich wollte, also bis dahin war auch noch so die Fiktion aufzuhalten, nationale Einheit bedeutet, wir werden jetzt auch die Bundesrepublik verändern. Also unsere revolutionären Errungenschaften werden wir jetzt auch so nach und nach in den Westen tragen. Dieser Jubel da um Kohl, das irritiert ihn dann schon sehr und ist, glaube ich, auch dafür verantwortlich, dass er so unaufmerksam wird und dann vor ein Auto läuft. Und dann wacht er eben, wie gesagt, in einer vollkommen neuen Welt auf, in der er sich dann schon versucht zurechtzufinden. Aber damit wurde natürlich auch für mich diese Fallhöhe klar. Also was man noch Ende 89 womöglich geglaubt, erhofft hatte, jedenfalls jemand wie Peter Holz. Und was dann kam und was eigentlich dann auch radikal abgebrochen worden war.
Wir sprechen heute kurz nach dem Tod von Helmut Kohl miteinander. In den Nachrufen wurde er jetzt nochmal als der Held der deutschen Einheit beschrieben. War er das für Sie?
Für mich war er das nicht. Es ist immer blöd, irgendwie über jemanden, der gerade gestorben ist, dann mit Vorwurf zu reden oder so. Aber er ist ja jemand, der auch durch diese wirklich brachiale Einführung der D-Mark, die ja, wenn man mal nachguckt, sogar der DDR noch angeboten wurde, bevor sie auf der Straße gefordert wurde. Und jeder konnte ja wissen, der ein bisschen nachgedacht hat, dass ein Betrieb nicht im Juni 1989 die Löhne und Gehälter in DDR-Geld bezahlt und einen Monat später bezahlen wir das einfach alles in D-Mark, dass das nicht hinhaut. Das war klar, aber die Leute haben sich das eben gern erzählen lassen. Das sind schon die Ostdeutschen in erster Linie selbst dran schuld, aber Kohl hat natürlich auch den Weihnachtsmann gegeben. Und es ist auch interessant, wenn man dann mal nachguckt, wer unter Finanzminister Theo Weigel, da war dann eben Horst Köhler verantwortlich und der es letztlich ausgeführt hat, Thilo Sarrazin, wie das halt mit der D-Mark zu laufen hat. Und wer zahlt, der bestimmt halt auch. Und das war also natürlich aus seiner Sicht natürlich ein Coup, aber seine Banker sind ja da auch zurückgetreten, weil sie sagten, das kann nicht gut gehen. Und heute laborieren wir ja eigentlich immer noch an den Folgen. Der Osten steht ja immer noch nicht auf eigenen Beinen.
Wobei natürlich die Frage ist, ob der Osten damals wirklich die Chance hatte, die reale Chance hatte, ein eigenes gesellschaftliches Projekt zu entwickeln. Es gibt in Ihrem Roman eine Szene, da tritt eine westdeutsche Ex-Grüne auf, die eben so ein bisschen mit Neid auf die Ostdeutschen guckt und sagt, Mensch, ihr hattet die großen Chancen, wie bei uns drüben war alles schon so klar und eingefahren. Bei euch war noch alles im Fluss und in der Schwebe. Das klingt für mich aber auch so ein bisschen nach einer fantastischen Perspektive, die eigentlich gar nicht richtig realitätsgesättigt ist.
Ja, also das ist, glaube ich, nicht umsonst, kommt das auch aus westlicher Sicht. Wenn man sich's heute nochmal so anschaut, kommt man, glaube ich, so ganz, ganz verschiedenen Dingen. Eins ist für mich klar, es hätte nicht so laufen müssen, wie es gelaufen ist. Das ist vielleicht jetzt banal, das zu sagen. Eigentlich viel wichtiger ist eigentlich zu fragen, tritt man jetzt dieses alles, was da gewesen ist, in die Tonne? Also auch gedanklich muss man sich damit jetzt gar nicht mehr beschäftigen. Ist das alles ad acta zu legen oder nicht? Das ist, glaube ich, die eigentliche Frage. Und da denke ich jetzt mal unabhängig von Peter Holz, ist es dann schon interessant, sich ein paar Dinge anzugucken, die halt grundsätzlich anders angegangen worden sind als in der Bundesrepublik. Und damals war halt alles falsch, was im Osten passiert ist und alles richtig, was im Westen passiert ist. Und das haut ja auch nicht hin.
Für Peter Holz kommt es nach seinem sechsmonatigen Koma eigentlich erstmal oder scheinbar ganz großartig. Sie haben es schon beschrieben, er wacht auf und ist Millionär, weil die Häuser, die ihm überschrieben wurden vor der Wende, plötzlich in seinem Besitz sind und wahnsinnig große Werte darstellen. Aber das ist eben nur scheinbar großartig, denn das Geld ist ein Problem und das erfährt nicht nur Peter Holz in ihrem Roman, das wussten auch schon Bertolt Brecht und Hans Eisler. Und damit sind wir beim nächsten Titel, den Sie uns mitgebracht haben, Ingo Schulze. Was ist das?
Ja, das ist das Lied von der belebenden Wirkung des Geldes, gesungen von Gisela May.
Niedrig gilt das Geld auf dieser Erden, und doch ist sie, wenn es mangelt, kalt. Und sie kann sehr gastlich werden, plötzlich durch des Gelds Gewalt.
Gisela May war das mit dem Lied von der belebenden Kraft des Geldes, getextet von Bertolt Brecht, komponiert von Hans Eisler. Ingo Schulze ist heute zu Gast im HR2 Doppelkopf. Peter Holz, sein glückliches Leben erzählt von ihm selbst, heißt der neue Roman von Ingo Schulze. Und Sie haben eingangs unseres Gesprächs schon gesagt, Ingo Schulze, eigentlich wollten Sie einen Roman über das Geld schreiben. Und das Geld spielt tatsächlich eine große Rolle im Leben von Peter Holz. Sein erster Satz im Roman lautet, Geld ist doch nicht wichtig. Mhm. Aber genau das ist das Problem, das kann er nicht durchsetzen, diese Haltung.
Ja, er denkt eben, im Sozialismus braucht man eigentlich doch kein Geld. Es gibt praktisch kein Privateigentum mehr an Produktionsmitteln. Also landet das doch sowieso immer wieder alles bei der Gesellschaft und dann kann man es doch eigentlich gleich damit aufhören. Aber wie gesagt, sowohl in der Praxis als auch in der Theorie wird ihm widersprochen.
Und mit dem Kapitalismus werden die Probleme nicht geringer für Peter Holz. Er ist plötzlich Multimillionär nach 1989 und will jetzt mit dem Geld so umgehen, dass er damit keinen Schaden anrichtet. Das funktioniert nicht. Er erleidet da an mehreren Stellen Schiffbruch, zumal er zum Beispiel das Geld in Prostitution investiert oder in eine Prostituierte investiert. Und das funktioniert auch nicht. An welche Grenzen kommt er da? Was ist das Grundproblem, mit dem er zu kämpfen hat?
Naja, er merkt halt überall, wo er denkt, er kann jetzt mit Geld Gutes tun, verkehrt sich das in gewisser Weise in das Gegenteil. Also die Häuser, die er da sanieren lässt und mit Hand anlegt, da wohnen dann plötzlich ganz andere Leute drin. Dann versucht er seinen Freunden Geld zu geben. Das tut der Freundschaft nicht gut. Er versucht einer Prostituierten zu helfen, dass die also nicht da irgendwie immer die Hälfte dann oder noch mehr an den Wohnungsbesitzer da abgeben muss. Aber dieses Bordell, was dadurch entsteht, das endet auch nicht so glücklich. Er versucht zu investieren, da kommt eben, fliegen die Arbeiter als erstes dann raus. Also immer dort, wo er versucht, etwas Gutes zu machen, klappt das nicht. Oder auch dort, wo er einen Betrieb kaufen will, die wollen plötzlich keine Eigentümer, die wollen das selbst in die Hand nehmen. Und für ihn wird es immer mehr zum Problem, wie er das Geld mit Anstand wieder los wird. Und das ist ja durchaus auch ein Problem, was jetzt mal gar nicht ironisch gesagt, also es ist gar nicht so einfach, eine Woche einkaufen zu gehen, ohne eine Schweinerei zu begehen.
Er kommt ganz am Schluss Ihres Romans, und ich habe vorher Ihr Einverständnis eingeholt, dass wir über diesen Schluss reden können. Er kommt ganz am Schluss des Romans auf die Idee, eine Kunstaktion mit dem Geld zu veranstalten. Und die schafft es dann wirklich, das Geld aus dem Kreislauf der Geldvermehrung, in dem er sich wie in einem Teufelskreislauf gefangen sieht, herauszunehmen. Was macht er
da? Ja, es gelingt ihm. Also er denkt, es ist alles gescheitert. Ich muss jetzt einfach mal nachdenken, und alle sagen, die Kunst ist das Avancierteste, und da musst du das jetzt ausprobieren. Und er versucht, die Kunstmarktpreise in seinem Sinne zu beeinflussen, und plötzlich wird ihm etwas abgekauft, wo er renoviert die Galerie, und plötzlich wird das als eine Installation betrachtet und man bietet ihm dafür über 800.000 Mark, und dieses Geld verbrennt er dann öffentlich, merkt aber, der Film, der darüber gedreht wird, der bringt noch mal mehr Geld ein als das, was er da verbrannt hat. Also er ist da in dem Drehtrad, und er merkt, dass innerhalb der Kunst lässt sich das nicht lösen. Man muss die Kunst durchbrechen, man muss rausgehen in die Öffentlichkeit, und so setzt er sich dann mit seinen Millionen unter die Weltzeituhr am Alexanderplatz.
Und verbrennt 1000 Markscheine. Zuschauer kommen vorbei, wollen erst nicht glauben, dass es richtiges Geld ist. Als sie dann doch merken, es sind richtige 1000-Mark-Scheine, fangen sie an zu protestieren. Die ersten kommen vorbei und sagen, Mensch, kann ich nicht mindestens einen dieser 1000-Mark-Scheine haben? Damit könnte eins meiner ganz großen Probleme gelöst werden. Das ist ja durchaus ein ethisches Dilemma. Warum lässt sich mit diesem Geld tatsächlich nicht Bedürftigkeit lindern, außer dadurch, dass man es ganz aus dem Kreislauf herauszieht und das ganze System in Frage stellt?
Naja, für ihn ist es, ihm ist eigentlich so der Weg verwehrt, andere Besitzverhältnisse, andere Gesellschaft zu denken, weil er glaubt, diese DDR, das ist so schief gegangen und ich habe da so eine Schuld auf mich geladen. Also in die Richtung ist ihm das Denken und Handeln verwehrt. Er merkt halt, es läuft etwas falsch und er merkt, es gibt so viel überflüssiges Geld, was sozusagen immer Unheil anrichtet, was immer nach Investitionen sucht, aber dort, wo investiert wird, das wird eigentlich sozusagen rausgepresst, eben in immer kürzerer Zeit immer mehr. Und er sagt, wem es nicht gelingt, das Geld ordentlich auszugeben, der sollte es doch verbrennen. Er sagt, ich habe alles Mögliche versucht, mir ist es nicht gelungen, ich verbrenne es jetzt. Und ich hoffe, dass das zumindest für ihn eine nachvollziehbare Logik hat. Dass ich selbst das anders machen würde, steht, glaube ich, außer Zweifel.
Peter Holz, sein glückliches Leben, erzählt von ihm selbst, heißt der neueste Roman von Ingo Schulze. Müssen wir uns Peter Holz als einen glücklichen Menschen tatsächlich vorstellen?
Doch, er glaubt, er hat jetzt seinen Platz in der Gesellschaft gefunden und das war es eigentlich, was er immer angestrebt hat. Und er glaubt, wer diesen Platz hat, der wird auch schon noch die große Liebe finden.
Gut, alles andere kann ich nur der Lektüre der Hörer und Leser anempfehlen. Ingo Schulze, vielen Dank für das Gespräch hier im HR2 Doppelkopf. Am Mikrofon war Alf Menze, aber wir hören noch einen Titel, Ingo Schulze, einen Titel von Manfred Krug. Was hat es damit auf sich?
Ach, ich finde, das hat der Krug, diese Schlager oder dieser Jazz, das hat so eine Leichtigkeit. Ich höre das immer wieder gern.
Dann hören wir es. Dankeschön für das Gespräch.
Vielen Dank für die Einladung.
Du sagtest leider nur Gute Nacht und sahst mich schräg von oben an. Ich hätte dich gern nach Haus gebracht, doch du erzähltest nur von einem anderen Mann. Er sei wunderbar, er sei so stark, blondes Haar und die Figur so schön wie nur im alten Rom.